Wir fangen heute eine neue Serie an. 2. Korinther Kapitel 5 und Epheserbrief Kapitel 2. Eines der erstaunlichsten Naturschauspiele, die es gibt, ist dieser Prozess der Metamorphose. Es ist eine erstaunliche Sache in Gottes Schöpfung, wo so eine kleine, unscheinbare, sagen wir mal schwarze Raupe sich verpuppt und so einen Kokon bildet. Und dann wird in diesem Kokon dieses Vieh wirklich zersetzt. Da ist Flüssigkeit drin, wenn du das aufbrichst, und wird neu zusammengesetzt. Und am Ende dieses Prozesses ist aus dieser kleinen schwarzen Raupe ein wunderschöner, bunter Schmetterling entstanden. Es ist noch immer dasselbe Wesen, aber es ist trotzdem etwas völlig Neues. Es hat ein neues Aussehen, es hat neue Eigenschaften, neue Fähigkeiten. Schmetterling kann fliegen, was die Raupe nicht konnte. Hat ein neues Leben. Und etwas Ähnliches ist mit uns passiert, als wir zu Jesus gekommen sind. Wenn ein Mensch sich mit Glauben oder durch Glauben mit Jesus Christus verbindet, dann geschieht so eine Transformation, die radikalste Transformation, die es auf dieser Welt gibt. Dieser Mensch wird geistlich neu geboren, sagt uns die Bibel. Er wird eine neue Schöpfung. Er wird ein neuer Mensch. Er ist noch immer derselbe, in einem Sinn, ne? Wir sehen noch immer gleich aus, ich bin noch immer der Günther, der ich vor meiner Bekehrung auch war, aber trotzdem bin ich ein ganz neuer Mensch. Wir bekommen eine neue Identität, einen neuen Start, ein neues Leben, wenn wir zu Jesus kommen. Lass uns hier lesen im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Da ist es, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das christliche Leben ist nicht irgendwie eine Reformation unseres alten Lebens, sondern es ist das Ausleben eines ganz neuen Lebens, das Leben von Jesus, das er durch uns leben will. Und wir Christen, wir müssen wissen, was mit uns geschehen ist, als wir unser Leben mit Jesus verbunden haben. Und wir müssen es im Glauben annehmen. Und dann müssen wir es ausleben. Römer 6 sagt uns das. Stellt euch eine Raupe vor, die irgendwie aus irgendeinem Grund das nicht mitbekommen hat, diese Verwandlung, dass sie in einen Schmetterling verwandelt worden ist. Und stellt euch so einen Schmetterling vor, der glaubt, dass er noch immer eine Raupe ist. Und er kriecht da am Boden herum, holt sich schmutzige Füße, denkt, oh Mann, ich bin hässlich. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ich bin unfähig. Mann, ich wünschte, ich wäre wie dieser Schmetterling, der da oben herumfliegt. Ich wünschte, ich wäre so frei. Und hätte dieses Potenzial, was dieser Schmetterling hat. Dabei ist es ein Schmetterling. Und er könnte fliegen, wenn er nur erkennen würde, wer er ist. Und im Glauben diese Flügel benutzen würde, die er hat und die er noch nie zuvor eingesetzt hat. Ich denke, wenn wir uns so einen Schmetterling anschauen, der am Boden dahin kriecht wie eine Raupe, könnten wir sagen, dieser Schmetterling hat eine Identitätskrise. Und wisst ihr was? Viele von uns Christen haben eine ähnliche Identitätskrise. Viele Christen haben nicht erkannt, was mit ihnen passiert ist und welches Potenzial in ihnen steckt, durch Jesus, der in ihrem Leben lebt. Und sie leben so wie diese Raupe oder wie dieser verwandelte Schmetterling. Sie leben weiter wie eine Raupe. Kriechen weiter so am Boden dahin, wie sie es in ihrem alten Leben gewohnt waren. Dabei sagt uns die Bibel, wir sind mehr als Überwinder in Jesus Christus. Wir können siegreich leben über Versuchungen und Sünde und die Welt. Aber viele Christen leben wie Besiegte. Ein besiegtes Leben von einer Niederlage zur nächsten. Wir leben wie Bettler, obwohl wir Königskinder sind. Wir leben wie Bettler, obwohl wir Millionäre sind. Wir haben diesen geistlichen Reichtum nicht von unserem geistlichen Konto abgehoben. Viele Christen leben so. Wissen nicht, wer wir in Jesus sind und was wir in Jesus haben. Viele Christen ringen aus eigener Kraft darum, ihr Leben zu verändern. Als wäre ein heiliges Leben aus eigener Kraft möglich. Das ist es nicht. Und dann feuern die Christen einander an. Viele Predigten handeln davon, was wir für Gott tun müssen. Und das ist die Betonung in allzu vielen Predigten. In der Bibel ist es eigentlich genau umgekehrt. Gerade der Paulus betont in seinen Briefen immer wieder zuerst, was Gott für uns getan hat und wer wir in ihm sind. Und dann sagt er, wandelt würdig eure Berufung, lebt danach, lebt es aus, was ihr seid. Er fordert uns heraus, auf Gottes Werk und auf seine Liebe zu reagieren. Und nur die Gemeinschaft mit Jesus und seine Liebe kann uns dauerhaft verändern und dauerhaft motivieren. Unser Leben ist nicht so sehr eine Fabrik, wo wir irgendwas produzieren, sondern unser christliches Leben ist mehr wie ein Garten, wo diese Frucht des Geistes, geistliche Frucht in unserer Beziehung mit Jesus ganz natürlich wächst. Also das ist die biblische Botschaft. Erkenne, was Jesus für dich getan hat und wer du in ihm bist. Nimm es im Glauben an und dann lebe es aus. Und das wollen wir die nächsten Wochen tun. Wir wollen so eine kleine Serie einschieben, bevor wir das nächste Buch der Bibel beginnen. Und wir wollen uns ansehen, wer wir in Christus sind. Und ich hoffe, dass das unser Leben radikal verändern wird zu seiner Ehre. Das ist eine Wahrheit. Wir werden letztendlich so leben, als was wir uns erkennen. Wenn wir uns als Bettler sehen, dann werden wir wie Bettler leben. Wenn wir uns als Königskinder erkennen, dann werden wir wie Königskinder leben. Wenn wir uns als Rauben sehen, dann werden wir am Boden dahin kriechen. Wenn wir uns als Schmetterlinge erkennen, werden wir fliegen. Heute Morgen möchte ich gerne eine Grundlage legen für das Ganze. Und wir werden uns drei Grundsteine ansehen für unser christliches Leben heute Morgen. Das Erste, was wir tun wollen, bevor wir uns auf eine Entdeckungsreise begeben nach unseren geistlichen Schätzen in Jesus, zuerst wollen wir einen Blick zurückwerfen auf unser Leben ohne Jesus, um eine weitere Perspektive zu gewinnen. Wir wollen uns betrachten, woher wir kamen. Und im Epheserbrief gibt es eine Stelle, wo uns beschrieben wird, wie wir waren, auf uns allein gestellt, ohne Jesus. Und das ist kein sehr schönes Bild, was die Bibel da von uns zeichnet. Ihr könnt Epheserbrief aufschlagen, Kapitel 2. Da sehen wir so einen Schnappschuss von unserem alten Leben. Epheser 2, die Verse 1 bis 3 wollen wir lesen. Da heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches, das heißt unserer sündigen Natur, und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. In einem Wort könnten wir das so zusammenfassen, diese Stelle, wir waren tot. Wir waren geistlich tot. Das heißt, wir waren getrennt von Gott und von seinem Leben. Manchmal sagen wir zu einem anderen Menschen, du bist für mich gestorben. Was wir damit meinen, ist nicht unbedingt, dass dieser Mensch physisch, leiblich abgekratzt ist, sondern dass unsere Beziehung gestorben ist. Haben nichts mehr miteinander zu tun. Und das ist, was geistlicher Tod meint. Wir sind zwar physisch am Leben, wir laufen noch herum in dieser Welt, aber wir sind nicht in Beziehung mit Gott von Natur aus. In Beziehung auf ihn sind wir tot. Tot und getrennt wegen unserer Sünde, unserer bewussten oder auch unbewussten Schuld, die wir in unserem Leben so anhäufen. Das ist, was wir waren. Wir waren Rebellen, wir waren Gott ungehorsam, wir waren Gottes Feinde, sagt uns die Bibel. Es ist eine wichtige Sache, das zu erkennen. Wir Menschen, wir beginnen unser Leben nicht mit einer reinen Weste, sondern wir haben diese Tendenz zu sündigen schon in die Wiege gelegt. Ja, Eltern wisst es. Jedes kleine Baby ist schon ein unheimlich selbstsüchtiges, egoistisches Wesen. Von Beginn unseres Lebens an dreht sich alles, vor allem um eines, und das bin ich. Und die Eltern können das bestätigen. Na, wir müssen unseren Kindern nicht lehren, dass sie selbstsüchtig sind. Das sind die ganz automatisch. Wir müssen denen lehren, zu teilen oder an andere zu denken. Wir müssen den Kindern nicht lehren, habsüchtig zu sein. Das machen die ganz automatisch, jedes Baby. Mein, 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 das ist das erste Wort, was sie lernen. Nee, wir müssen denen eben lehren, zu teilen. Nicht selbstsüchtig zu sein, nicht habsüchtig zu sein, sondern an andere zu denken, anderen zu dienen. Und die traurige Sache ist, die meisten Menschen, die ohne Gott leben, bei denen hat sich das nicht sehr viel geändert. Na, wir werden von einem kleinen Egoisten zu einem großen Egoisten. Jeder ist sich selbst der Nächste, oder? So leben wir natürlich. Ihr könnt das ganz einfach an einem einfachen Test nachprüfen. Wenn ich ein Foto von uns allen machen würde und euch einen Abzug davon geben würde, nach welcher Person würdet ihr suchen? Euch, oder? Und wie du getroffen bist auf dem Foto, das wird bestimmen, ob das ein gutes Foto ist oder ein schlechtes Foto. Egal, alle anderen 50 Leute, völlig egal, Hauptsache ist du, ich, wie sehe ich aus? Und das macht das Ganze dann gut oder schlecht. Das ist unsere sündige Natur. Wir denken vor allem an uns selbst. Und die Bibel nennt das Sünde. Wir sind von Geburt an mit einer tödlichen Krankheit oder einer tödlichen Seuche infiziert und das ist Sünde. Und wir werden nicht zu Sündern, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist, was wir sind von Natur. Das ist unsere natürliche Identität. Das ist unsere menschliche Natur. Und was bedeutet Sünder sein? Sündigen bedeutet nichts anderes als nicht vollkommen sein. Das ist, was ein Sünder ist. Wir haben manchmal eine falsche Vorstellung davon, was Sünde ist. Wir denken manchmal, naja, jemanden umbringen, das wäre wirklich schlecht, das ist Sünde, aber so eine kleine Notlüge, das ist okay. Aber Gott legt einen ganz anderen Maßstab an. In der Bergpredigt in Matthäus 5 sagt Jesus, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist ein anderer Maßstab, ne? Gottes Maßstab ist Vollkommenheit, Gottes Maßstab ist Perfektion. Und der vollkommen heilige und reine und perfekte Gott, der kann mit Unvollkommenheit nicht Gemeinschaft haben. Und das ist unser Problem. Römer 3,23 sagt uns, dass wir alle gesündigt haben und nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Wir können nicht in Beziehung mit ihm kommen, wir können nicht das erfahren, wozu wir geschaffen sind, die Gemeinschaft mit ihm. Es gibt keinen einzigen Menschen, der von sich aus gerecht ist und annehmbar ist von Gott, vor Gott. Sondern wir sind von Natur aus getrennt von ihm und von dem, was er für uns hat. Wir sind entfremdet von dem, wonach sich unser Herz am meisten sehnt. Und das ist die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Wir verfehlen den Zweck unseres Daseins. Und wenn wir nur auf unser Herz hören, ist uns das auch schmerzlich bewusst. Tief im Herzen sind wir alle Perfektionisten, hat mal wer gesagt. Wir sehen uns alle nach einem perfekten Ort. Wir sehen uns alle nach der perfekten Beziehung, nach perfekter Liebe. Und wir sehen uns alle selbst, perfekt zu sein. Wir sehen uns danach, so zu sein, wie Jesus gelebt hat. Wir sehen uns eigentlich danach, wozu wir geschaffen sind. Und das ist die liebevolle Gemeinschaft mit Gott. im Himmel. Dass wir perfekt sind, Jesus ähnlich, in einer perfekten Umwelt, in einer perfekten Beziehung mit unserem Schöpfer. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Gott ist das Zuhause unseres Herzens. Wir Menschen, wir haben alle ein Loch in unserem Herzen. Und nur Gott ist der Schlüssel, wenn wir so sagen wollen, der dieses Loch ausfüllen kann. Denn dieses Loch wirklich reinpasst. Der Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, mein Herz ist unruhig in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Das ist die menschliche Erfahrung. Und wir suchen nach Perfektion in einer unperfekten Welt. Ich glaube, das ist der Hintergrund von dem, dass Menschen von einer Beziehung zur nächsten rennen, von einem Haus in das nächste umziehen, dass die Leute versuchen, sich selbst zu verbessern und zur Psychotherapie rennen und Yogakurse machen, ganze Esoterik-Kram. Wir wollen wie Gott werden, irgendwie. Aber alle Versuche, dieses tiefste Bedürfnis unseres Herzens mit irdischen Dingen oder irdischen Beziehungen zu füllen, das schlägt letztlich fehl und es funktioniert nicht und lässt uns leer zurück. Diese irdischen Dinge sind riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Um mit dem Propheten Jeremia zu sprechen. Diese Dinge können uns nicht dauerhaft befriedigen. Und das Traurige ist, dass die Mehrzahl der Menschen entweder diesen Schlüssel ihres Lebens weggeschmissen haben und gesagt haben, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben, oder sie haben ihn noch nicht gefunden. Und dann versuchen sie, dieses Loch in ihrem Herzen mit anderen Dingen zu füllen, mit materiellen Dingen und Beziehungen und Sex und Ruhm und Reichtum und Erfolg. Und ich muss zugeben, dass diese Dinge, dieses Schreien unseres Herzens für einen Augenblick, für eine kurze Zeit übertönen können. Ich meine, es ist ein schönes Gefühl, reich zu sein und sich alles leisten zu können. Für eine Zeit lang. Ich habe unlängst ein Buch gelesen von einem Autor, der sehr viel mit bekannten Personen zu tun hat. Und Journalist hat viele berühmte Leute interviewt, aber auch viele Christen, die ihr Leben für andere geben und oft als Missionare und den Ärmsten der Ärmsten dienen. Und der hat berichtet, hat gesagt, mit diesen bekannten, berühmten Sportlern und Musikern, diese Leute, diese Gruppe von Menschen, das sind die miserabelsten Leute, die er je getroffen hat. Die sind fast alle auf irgendeiner Psychotherapie, die sind alle unglücklich, obwohl die alles haben. Und dann im Gegensatz dazu sagt er, diese Gruppe der Christen, die ihr Leben aufopfern für andere, die in den Augen der Welt ihr Leben verschwenden, das sind die, die wirklich Frieden haben und die zufrieden sind und die wirklich glücklich sind. Materieller Reichtum kann den wahren Hunger unseres Herzens nur sehr kurzfristig befriedigen oder übertönen. Ja, es macht auch Spaß, irgendwo die Autobahn runter zu rasen mit einem neuen Sportwagen. Sexuelle Erfahrung bringt eine gewisse Ekstase. Und es ist sicher ein tolles Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst und die Massen jubeln dir zu. Es ist auch eine Genugtuung, ein erreichtes Ziel oder ein gesetztes Ziel erreicht zu haben. Und es tut gut, Anerkennung zu bekommen. Aber das Problem ist, dass diese Dinge das Loch in unserem Herzen nicht wirklich ausfüllen können. Das Loch ist zu groß. Oder andersrum gesagt, diese Dinge sind zu klein. Weil nur Gott kann es füllen. Diese Dinge können den Schrei unseres Herzens nach Gemeinschaft mit dem ewigen, lebendigen Gott nicht auf Dauer übertönen. Nach kurzer Zeit kriecht dann wieder diese Unzufriedenheit und diese Leere in unser Herz zurück. Und wir sehnen uns nach mehr. Das ist eine allgemeine menschliche Erfahrung. Und wenn ihr ein Beispiel in der Bibel anschauen wollt, könnt ihr das Buch Prediger lesen. Da beschreibt der König Salomo diese Erfahrung. Er war der reichste Mann der Welt damals, der Bill Gates seiner Zeit. Er war der schlauste Mensch seiner Zeit. Und er konnte sich alles leisten, was er wollte. Und er hat es getan. In Prediger 2,10 sagt er, alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude. Was ein richtiger Hedonist, alles, was er wollte, konnte er sich leisten und hat er sich geleistet. Und das Ergebnis seines Forschens ist, dass er sagt, alles ist ein Haschen, ein Greifen nach Wind. Kann es nicht festhalten, es ist heiße Luft. Ohne Gott ist all unser Tun und all unser Besitz und alle Anerkennung von Menschen letztlich leer und sinnlos. Und ich finde es interessant, dass wir diese innere Leere dann ganz besonders stark spüren, wenn wir ein gesetztes Ziel, wo wir darauf zugearbeitet haben, wenn wir das erreicht haben. Wenn wir erreicht haben, was wir wollten. Ich habe vor längerer Zeit mal ein Buch gelesen von Hans Kammerlander. Wer den kennt, ist ein Südtiroler Extrembergsteiger. Soweit ich weiß, bisher der einzige Mensch, der den Mount Everest mit Skiern runtergefahren ist. Und der hat in seinem Buch geschrieben, das heißt Abstieg zum Erfolg. Da hat er geschrieben, gleichzeitig aber und oft genau mit Erreichen des höchsten Steines ist wie so oft eine große Leere in mein Denken eingezogen. Der Wunsch, die Gier und die Liebe sind gelöscht und mit ihnen die Fantasie. Zurück bleibt ein großes schwarzes Loch, dort wo noch vor Minuten Idee und Vorstellung waren. Ich denke, diese Erfahrung kennen wir auch. Vielleicht nicht vom Bergsteigen, aber vielleicht aus anderen Bereichen in unserem Leben haben wir das erlebt. Diese Erfahrung war in meinem persönlichen Leben ein Fingerzeig von Gott. Ich war so ein Teenager, der alles hatte, was man sich wünschen kann. Ich hatte eine heile Familie, Gott sei Dank, sehr behütete Kindheit. Wir hatten materiell alles, was wir uns leisten wollten. Ich hatte eine schöne, liebe Freundin damals zu der Zeit, war erfolgreich in der Schule. All diese Dinge, wo die Welt dir sagt, wenn du das hast, Mann, dann hast du es geschafft, dann bist du glücklich. Aber wisst ihr was, in meinem Herzen drin war ich leer. Ich habe mir gedacht, Mann, es muss doch mehr geben im Leben als nur das. Und ich bin religiös aufgewachsen. Ich bin von Kindheit an jeden Sonntag mit den Eltern in die Kirche gegangen, aber ich habe nichts kapiert. Das war alles nur äußerliche Tradition für mich. Ich war ein religiöser Toter. Ich hatte keine persönliche Beziehung mit Gott. Ich wusste nicht mal, dass es möglich ist, eine Beziehung mit ihm zu haben. Das hat mir niemals irgendjemand gesagt in dieser Kirche, wo ich hingegangen bin. Ich hatte das noch nie gehört und so habe ich ohne Gott gelebt. Gott war für mich schon da. Ich habe immer geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber er war irgendwo sehr weit weg und hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich habe gedacht, ich bin ein guter Christ. Weil hey, ich gehe doch in die Kirche und ich habe noch niemanden umgebracht. Also bin ich ein guter Mensch. Ich war selbstgerecht. Ich habe mich nicht erkannt als Sünder. Ich habe gedacht, ja, Gott wird mich annehmen. Ich bin doch viel besser als alle meine Schulkollegen. Die gehen nicht in die Kirche. Und die leben unmoralische Leben. Und ich versuche doch ein guter Junge zu sein. War Selbstgerechtigkeit. Und ich bin so dankbar, dass Gott Menschen in mein Leben gebracht hat, die mir wirklich erzählt haben, was die Bibel uns sagt. Und ich bin dankbar, dass Gott mir Gnade geschenkt hat, dass ich erkennen durfte, dass ich ein Sünder bin. Dass ich nicht perfekt bin und dass das mich von ihm trennt. Und dass er mir die Augen geöffnet hat für meinen wahren geistlichen Zustand. Dass ich ein Sünder bin, der hoffnungslos getrennt ist von Gott. Und er hat mir auch die Antwort gezeigt, dass Jesus bezahlt hat für diese Schuld. Und er hat mir diese Gnade geschenkt, dass ich darauf reagiert habe. Und seine Gegenwart, das hat jetzt wirklich Frieden in mein Leben gebracht. Ich bin so dankbar, ihn zu kennen und ich möchte nie mehr ohne ihn leben. Das ist kein Vergleich. Also zusammenfassend, ohne Jesus waren wir getrennt von Gott und entfremdet von ihm, von dem, was er für uns hat. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles. Die Bibel sagt uns, dass unsere Situation noch schlimmer war. Wir waren nämlich alle Gesetzesbrecher, Wir haben Gott und das Maßstab, Gottes gerechten Maßstab gebrochen. Und als gerechter Gott muss er Unvollkommenheit richten. Wenn er das nicht tun würde, dann würde er selber ungerecht werden. Und dann stellt euch vor, ein Richter, vor dem steht ein Angeklagter, sagen wir, der hat jemanden umgebracht. Und dieser Richter sagt, hey Mann, ich habe heute einen guten Tag, weißt was, es ist schon okay, geh nach Hause, ich lasse dich gehen. Wäre das richtig? Vielleicht wäre das ein barmherziger Richter, aber er wäre ganz sicher ein ungerechter Richter. Und Gott ist gerecht. Und er kann sich selbst nicht verleugnen. Und deswegen muss Gott Sünde richten. Und wir sind alle Gesetzesbrecher. Wir haben sein Gebot der Vollkommenheit, der Perfektion nicht gehalten. Wir brauchen nur die 10 Gebote uns ansehen und werden merken, dass wir nicht vollkommen sind. Du sollst keine Götter neben mir haben. Allein das haben wir schon alle gebrochen, dann und wann in unserem Leben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht morden. Und Jesus sagt uns, wenn wir schon Hass haben im Herzen, haben wir dieses Gesetz gebrochen. Du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten. Und Jesus sagt uns, wenn wir nur in Gedanken eine Frau ausziehen, dann haben wir dieses Gebot gebrochen. Es besteht kein Zweifel, wir sind alle Gesetzesbrecher. Wir sind alle schuldig und diese Sünde verdammt uns. Und unser Gewissen bezeugt uns das. Unser Gewissen bezeugt uns, dass wir den Maßstab eines übergeordneten Wesens gebrochen haben und es verurteilt uns deswegen. Wenn wir Menschen nur ehrlich auf unser Herz hören, dann bestätigt uns das, was die Bibel uns sagt, dass wir Sünder sind und dass wir schuldig sind, dass wir verdammt sind, dass wir verurteilt sind und dass wir von Gott getrennt sind. Und die Bibel sagt uns, Gott ist zornig über unsere Sünde. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und das könnt ihr glauben, dass Gott zornig ist darüber, dass ungeborene Menschen umgebracht werden in unserem Land. Dass Gott zornig ist, dass Ehen kaputt gehen, weil wir Menschen so selbstsüchtig sind. Dass Gott zornig ist über die Sache, wo du eine Person verletzt hast und wo du unversöhnlich bist. Dass er zornig ist über die perversen Gedanken, die du in deinem Kopf mit dir rumträgst. Und diese Stelle hier im Epheserbrief beschreibt uns nicht nur unsere zerstörte Beziehung zu Gott und diesem Zorn, den er gegen uns hat, dass wir unter seinem Gericht sind. Wir sind Kinder des Zorns, steht hier. Ne? Sie beschreibt auch den erbärmlichen Zustand, wie unser Leben war ohne Gott. Auf Deutsch gesagt, sagt diese Bibelstelle uns, wir waren Sklaven der Sünde und Jünger von Satan. Wir sind einfach mitgeschwommen in diesem Strom, der von ihm gelenkt ist. Wir hatten nicht die Kraft, nicht zu sündigen. Wir hatten nicht die Kraft, Nein zu sagen zu Versuchungen. Wir waren nicht frei. Sondern wie Sklaven sind wir diesen sündigen Impulsen unseres Herzens nachgefolgt. Wir sind mitgeschwommen damit. Ob wir das wollten oder nicht, wir hatten gar keine Kraft, anders zu leben. Und wir sind mitgeschwommen mit diesem Strom, der letztlich vom Teufel selbst gelenkt ist, ob wir das verstanden haben oder nicht verstanden haben. Und die Bibel sagt uns, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Sein Ziel ist es, unser Leben zu zerstören. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass der Lohn, die Konsequenz von Sünde, ist der Tod. Wir sind alle physisch am Sterben, aber was noch schlimmer ist, ist dieser geistliche Tod. Wir sind tot in Beziehung auf Gott. Und wir wurden einfach hin und her getrieben von unseren Emotionen und unseren Lüsten. Das ist, wie wir als natürlicher Mensch ohne Gott gelebt haben. Und wir waren dabei, unser Leben zu zerstören, ob uns das bewusst war oder nicht. Und wir waren auf dem Weg in die Hölle, in ewige Verdammnis, in ewige Trennung von Gott, in ewige Einsamkeit, ewige Zielverfehlung. Das ist kein schönes Bild, was die Bibel von uns zeichnet, von unserem Leben ohne Christus. Aber ich denke, es ist nötig, dass wir unser Studium da beginnen, dass wir unsere Vergangenheit klar sehen. Weil ich glaube, erst auf diesem dunklen Hintergrund werden diese hellen Farben von dem, was Jesus für uns getan hat und was wir in ihm haben, kommt das erst richtig zum Strahlen und wird erst richtig deutlich. Und ich denke, wenn wir es wirklich begreifen, von was wir gerettet sind, dann können wir singen, wie der David gesungen hat in Dankbarkeit. Er hat gesagt in dem Psalm 103, preise den Herrn, meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Oh Mann, wenn wir den Kontrast sehen zwischen dem, wer wir waren und zwischen dem, was wir jetzt in Jesus sind, oh Mann, dann können wir auch voll Dankbarkeit singen. Das sollte uns zu Anbetern, zu Lobpreisern machen. Als zweiten Punkt möchte ich mir anschauen, die radikale Tat, die Gott für uns getan hat. Sieh, der Gott wollte sich nicht abfinden mit diesem erbärmlichen Zustand unseres Lebens. Er liebt uns Menschen leidenschaftlich. Ich verstehe nicht warum, aber wir liegen ihm am Herzen. Wir sind ihm unendlich viel wert. Und Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Das ist auch wieder was, was ich nicht wirklich verstehen kann. Aber ich freue mich über diese Tatsache, dass dieser heilige, perfekte, liebevolle Gott Gemeinschaft haben will mit mir. Das ist wunderbar. Ich verstehe es nicht. Das ist Liebe, die größer ist, als ich begreifen kann. Aber Mann, was für eine wunderbare Sache das ist. Was für ein Vorrecht. Und Gott kennt unsere Unfähigkeit zur Perfektion. Er weiß, dass wir aus uns selbst nie so werden können wie er, dass wir uns nie aus unserer Verlorenheit retten können. Er weiß, dass es unmöglich ist, für uns Menschen aus uns selbst Gemeinschaft zu haben, in Gemeinschaft zu kommen mit ihm, dass wir uns das irgendwie verdienen können. Seht ihr, wir sind das Problem. Wir sind unvollkommen. Und alles, was wir produzieren, wird immer unvollkommen und unzulänglich bleiben. Wir Menschen haben in uns selbst nichts anzubieten, was unsere Unvollkommenheit überwinden könnte oder unsere Sünden wieder gut machen könnte. All unsere Anstrengung, das, was wir tun, wird immer wieder unvollkommen bleiben und damit erreichen wir den Maßstab nicht, der nötig ist, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und unsere selbstgerechten Versuche, das zu tun und zu Gott hinzuarbeiten, sind Gott ein Gräuel. Wir lassen ihn irgendwie billig erscheinen. Wir holen ihn dann so irgendwie ein Stück auf unsere Ebene runter und machen ihn weniger perfekt, als er eigentlich ist. Es verunreinigt ihn. Kein religiöses Werk reicht aus. Der Prophet Jesaja sagt uns, dass unsere eigene Gerechtigkeit, die wir produzieren wollen in unserem Leben, ungefähr so rein ist in Gottes Augen wie eine gebrauchte Damenbinde. Ah. Ist eklig, oder? Hey, im Gottesdienst soll man nicht über solche Dinge reden. Aber wisst ihr was? Genau deswegen benutzt Gott diese Worte. Ja, es ist eklig. Und Gott benutzt so krasse Bilder, um uns wachzurütteln von unserer Selbstgerechtigkeit. Leute, das Beste, was wir anbieten können in unserem Leben, ist immer noch unvorstellbar unrein im Vergleich zu Gottes Heiligkeit. Und es ist Torheit zu versuchen, durch religiöse Werke, dadurch, dass ich in die Kirche gehe oder versuche, ein guter Mensch zu sein oder irgendwelche Rituale durchmache oder meditiere oder bete oder was immer Menschen tun. Es ist Torheit zu versuchen, sich durch so religiöse Werke selbst zu Gott hinzuarbeiten. Leute, das funktioniert nicht. Das geht in die Hose, das ist unmöglich. Ich habe jetzt letzte Woche mit einem muslimischen Mädel über den Glauben geredet. Und war interessant, ich habe viel gelernt auch über das, was Moslems glauben. Aber wir haben unter anderem über das geredet, wie wir Menschen in den Himmel kommen können. Wie wir in Beziehung zu Gott kommen können. Und ich habe sie gefragt, ja, was machst du mit deiner Sünde? Wie wirst du deine Schuld vor Gott los? Und sie hat gesagt, ja, wir glauben, dass jeder Mensch so zwei Engel zur Seite hat und der eine schreibt die guten Taten auf, die du tust, und der andere schreibt das Schlechte auf, was du tust in deinem Leben. Und irgendwie dann, wenn du mehr gute Taten hast als schlechte am Ende deines Lebens, dann wird Gott dich irgendwie annehmen und es wird das Schlechte irgendwie aufwiegen und wieder gut machen. Aber Leute, das funktioniert nicht. Das ist eine Illusion. Weil, wie gesagt, selbst unsere guten Werke, unsere besten Werke sind noch immer nicht vollkommen. Und das ist der Maßstab. Na, wenn wir ehrlich sind, sind unsere Motivationen in unserem Herzen oft so geteilt. Selbst wenn wir das Gute oder das Richtige tun, ist oft so geteilt. Oft tun wir das Gute, weil wir auch selber einen Vorteil davon haben. Oder einfach, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Oder vielleicht, weil da sozialer Druck da ist und ich will einen guten Christen spielen, wenn andere Christen dabei sind zumindest. Aber das ist nicht die richtige Motivation. Wenn ich sage, ja, ich helfe dir, aber ich helfe dir auf den falschen Motiven. Nicht aus reiner Liebe. Und wenn wir ehrlich sind, ich weiß nicht, ob wir jemals wirklich absolut reine Motive haben, wo wir das, was wir tun, nur aus reiner Liebe zu Gott tun und zu den Mitmenschen. Wir haben oft so geteilte Herzen. Und so ist selbst das Beste, was wir anzubieten haben, nicht gut genug. Und deshalb hat Gott die Initiative ergriffen, um unsere Unvollkommenheit und unsere Trennung von ihm zu überwinden. Gott wusste, dass die Menschen sündigen würden, und er hat noch, bevor er Raum und Zeit erschaffen hat, einen Plan gefasst, um das, was wir kaputt gemacht haben, durch unsere Schuld wieder zu reparieren. Und es war ein teurer Plan. Dieser Plan hat ein Opfer von Gott selbst erfordert, dem einzig Vollkommenen. Und das ist Ausdruck seiner Liebe. Das ist Ausdruck seiner Hingabe an uns. Dass Gott der Einzige, der vollkommen ist, der Einzige, der ein würdiges Opfer darbringen konnte, was unsere Schuld wieder aufwiegen kann, dass er sich uns hingegeben hat. Und Gott hat von Anfang an die Menschen auf diesen Plan vorbereitet. Von Anfang an hat Gott den Menschen gezeigt, dass Erlösung, Befreiung von der Schuld, vollbracht wird dadurch, dass ein Unschuldiger den Platz des Schuldigen einnehmen wird und sein Leben für ihn gibt. Das ist der Hintergrund für all diese blutigen Tieropfer, die wir im Alten Testament sehen. Diese Opfer, die für uns modernen Menschen heute oft so abstoßend wirken. Wo die Menschen ihre Sünden bekannt haben über einem unschuldigen Tier, das nebenbei bemerkt noch makellos, perfekt sein musste, haben ihre Schuld bekannt über diesen Tier, symbolisch die Schuld auf dieses Tier gelegt und dann wurde dieses Tier geschlachtet und ist sozusagen stellvertretend für die Schuld des Schuldigen gestorben. Und dann ist dieser Hohepriester einmal im Jahr mit dem Blut dieses Tieres in das Heiligtum, in Gottes Gegenwart gegangen. Und dieses Blut hat die Schuld des Schuldigen bedeckt. Und so konnte der Schuldige zumindest eine Zeit lang, bis er die nächste Sünde begangen hat, kurz Gemeinschaft haben mit Gott. Das war das Bild, was das Alte Testament uns zeigt. Also die Sünde des Schuldigen hat das unschuldige Opferlamm getötet und im Gegenzug wurde ihm seine Schuld nicht mehr zugerechnet, sondern er konnte Gemeinschaft haben mit Gott. Im Alten Testament gab es eine ganz krasse, starke Trennung zwischen Heiligen und Unheiligen. Aber wir sehen auch diese eine Möglichkeit, wie ein Unheiliger Gemeinschaft haben kann mit dem heiligen Gott. Und es geschah durch ein Opfer. Gott hat das immer wieder, boom, 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 dem Volk Israel eingehämmert. Es ist ein Opfer, was uns von unserer Schuld befreit. Das Passafest im Alten Testament hat denselben Hintergrund. Als das Volk Israel versklavt war in Ägypten, was ein Bild ist für diese Welt, geistig gesprochen. Und Gott hat mit Gericht gedroht und hat gesagt, ich werde jeden Erstgeborenen in Ägypten erschlagen. Und nur die, die ein wieder makelloses Lamm geschlachtet haben und dessen Blut an den Türpfosten ihres Hauses gestrichen haben und im Glauben das getan haben, was Gott sagt, die wurden verschont. Und die wurden nicht mit den Ungläubigen gerichtet und konnten als Freie aussehen, aus dieser Sklaverei. Also wieder das Vertrauen auf ein Opferlamm brachte Bewahrung und Erlösung. All diese Rituale, all diese Bilder im Alten Testament sollen uns Menschen auf das eine Erlösungswerk hinweisen, auf das eine Opfer, was Gott für uns darbringen wird. Das eine Opfer, das unsere Schuld nicht nur bedecken kann, sondern das unsere Schuld wirklich wegnimmt. Das waren Bilder auf Jesus hin, auf den kommenden Retter. Im ganzen Alten Testament wurde auf einen Retter hingewiesen. Eben dieses Opfer, was für unsere Schuld einstehen wird. Und dann zur festgelegten Zeit wurde Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, wenn wir es ganz genau sagen wollen. Gott wurde Mensch. Er erniedrigte sich. Er wurde einer von uns. Er hat sich mit uns identifiziert bis ins Letzte. Und wir wissen, dass Jesus mit allen Versuchungen versucht wurde, mit denen auch wir versucht werden. Und mit all diesen Dingen, mit denen wir kämpfen in unserem Leben, aber ohne zu sündigen. Und er lebte so ein perfektes, ein vollkommenes Leben, ein sündenloses, ein absolut reines Leben. Er hatte nie einen schlechten Gedanken, er hat nie ein böses Wort ausgesprochen, er hat nie eine lieblose Tat gesetzt. Er war perfekt, er war vollkommen, er war der perfekte Sohn Gottes. Er hat ein perfektes Leben gelebt, das nur der perfekte Gott leben konnte. Er war die Reinheit und er war die Liebe in Person. Und Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Er ist dieses Opfer, das verheißen war. Er ist der, der unsere Schuld wegnehmen kann. Jesus war dieser verheißene Retter. Er war das perfekte Opferlamm. Sein Name bedeutet Jahwe oder Jahwe, dieser Gottesname im Alten Testament. Jahwe ist Erlösung. Das war seine Mission. Und das ganze Alte Testament weist auf ihn hin. Er ist die Erfüllung all dieser Bilder und all dieser Symbole über Erlösung. Und dann, als Jesus am Kreuz hing, wurde unsere ganze Lebensschuld auf Jesus gelegt. Und er hat sie aus freiem Willen auf sich genommen. Er hat sie sich zurechnen lassen. Deine Schuld und meine Schuld. Und das, was er mit seinem ganzen Wesen verabscheut, das wurde über ihn ausgegossen. Im 2. Korintherbrief heißt es, dass der oder den, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist krass. Und das war der Horror des Kreuzes. Wir können den Passionsfilm von Mel Gibson ansehen und können da so ein bisschen einen Eindruck gewinnen, wie furchtbar die körperlichen Leiden von Jesus waren. Aber das war nicht das Schlimme am Kreuz. Das wirklich Schlimme war, was geistig abgegangen ist. Und das können wir uns nicht mal irgendwie ein bisschen vorstellen, was es für Jesus bedeutet hat. Jesus hat am Kreuz im wahrsten Sinn die Hölle auf Erden erlebt. Er, der Sündenlose, wurde zur Sünde gemacht. Zu dem, was seiner Natur völlig zuwider ist, was er verabscheut mit jeder Faser seines Wesens. Mit dem Gedanken alleine hat er Blut geschwitzt im Garten Gethsemane. Ist ein Phänomen, was nur unter äußerst krassen, starken psychischen Stress auftritt. Das war der Horror des Kreuzes. Ich meine, stell dir vor, du würdest gefoltert werden und dann in Jauche ertränkt werden. In was, wo allein der Gedanke dran oder der Geruch davon dich zur Kotzreaktion bringt. Das, was mit Jesus passiert ist. Und es war nichts im Vergleich zu dem, was mit ihm passiert ist, als unsere Schuld auf sich nahm. Leute, unsere Erlösung wurde teuer erkauft. Das ist keine billige Sache, keine billige Gnade, die Gott uns schenkt. Es hat Jesus alles gekostet. Also er nahm unsere Stelle ein, er hing für uns am Kreuz, er wurde unser Opferlamm, er hat die Konsequenz für unsere Schuld an unserer Stelle erlebt. Unsere Schuld hat ihn getötet. Unsere Schuld hat ihn von Gott, dem Vater, getrennt, mit dem er alle Ewigkeit lang perfekte, liebevolle Gemeinschaft hatte. Und da war er verzweifelt. Das ist unvorstellbar. Gott behandelte Jesus so, als hätte er unser Leben gelebt, damit er jetzt uns so behandeln kann, als hätten wir Jesu Leben gelebt, die das im Glauben annehmen. Aber unsere persönliche Schuld wurde in Jesus gerichtet. Ganz konkret, deine persönliche Schuld. Die Lüge, die du ausgesprochen hast, wo du anderen Menschen verletzt hast, wo du egoistisch warst, die bösen Gedanken in deinem Herzen. Jesus hat es auf sich genommen. Und Gott hat seinen Zorn über diese Schuld, über deine Schuld ausgegossen auf Jesus. Er hat sich von ihm abgewandt. Jesus hat geschrien, voll Verzweiflung, Vater. Er konnte nicht mal Vater sagen, weil er getrennt war von ihm. Da war keine Beziehung mehr. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das muss wohl der verzweifelste und herzzerreißendste Schrei gewesen sein, der je gebetet wurde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich erinnere mich noch dran, wie ich einmal im Shopping Center in der Shopping City, in der Nähe von Wien, größte Einkaufszentrum Europas übrigens, haben wir bei uns in Österreich. Aber ich erinnere mich dran, wie ich einmal da drinnen in diesem riesigen Kaufhaus meine Eltern verloren habe, als kleines Kind. Und ich kann mich erinnern, wie verzweifelt ich war und wie einsam ich mich gefühlt habe. Wie muss Jesus sich gefühlt haben, der in alle Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott, dem Vater hatte und dann plötzlich durch unsere Schuld getrennt war von ihm. Und noch mehr, wo Gott ihm nicht nur den Rücken zugedreht hat, sondern wo er noch seinen Zorn ausgegossen hat über ihn. Das ist unvorstellbar. Und stell dir vor, was Gott, der Vater, durchgemacht hat, wie er sich gefühlt hat, als er seinen unschuldigen Sohn, den er lieb hat, richten musste, um uns zu verschonen. Stell dir vor, du bist Richter. Und du musst deinen eigenen Sohn zum Tode verurteilen und hinrichten. Vielleicht, weil er den Platz eines anderen eingenommen hat. Er ist vielleicht sogar unschuldig. Aber er nimmt den Platz eines Schuldigen ein und du musst ihn hinrichten. Wie würdest du dich fühlen? Leute, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was es Gott gekostet hat, uns zu erlösen. Was er durchgemacht hat. Aber dann, bevor Jesus gestorben ist, hat er geschrien, es ist vollbracht. Und das war der wunderbarste Schrei, der in der ganzen Geschichte ausgerufen wurde. Es ist vollbracht. Er hatte seine Mission erfüllt. Der Preis für deine Schuld und für meine Schuld war völlig bezahlt. Und ihr kennt die Geschichte. Es gab ein Erdbeben, der Vorhang im Tempel, der die Menschen von dem Allerheiligsten, was die Gegenwart Gottes symbolisiert hat, zurückgehalten hat. Dieser Vorhang ist in zwei gerissen. Und Gott hat erklärt, Tag der offenen Tür. Leute, ihr könnt alle zu mir kommen, Gemeinschaft mit mir haben, durch das, was Jesus am Kreuz für euch getan hat. Unsere Schuld wurde nicht nur bedeckt von einem Opfer, sondern unsere Schuld wurde völlig weggenommen. Sie trennen uns nicht mehr von Gott, wenn wir es für uns in Anspruch nehmen. Unsere Schulden sind völlig bezahlt. Und Jesus wurde in das Grab eines Reichen gelegt, wie es in der Bibel verheißen war im Alten Testament, und er ist am dritten Tage auferstanden, wie er das vorhergesagt hat. Er lebt heute, ist hier mitten unter uns. Der Tod konnte ihn, den Sündenlosen, den Perfekten, nicht festhalten. Und das ist das Zeichen, dass Gott, der Vater, sein Opfer angenommen hat. Seine Auferstehung ist auch das Zeichen, dass Jesus wirklich der war, der er behauptet hat zu sein. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein, und dass ich werde auferstehen aus den Toten am dritten Tag. Und das hat er getan. Und dann hat er seinen Jüngern letzte Anweisungen gegeben und ist aufgefahren zum Vater im Himmel. Er hatte seine Mission erfüllt und jetzt hat er dann die Begrenzung von Raum und Zeit hier auf dieser Erde verlassen und ist zum Vater in die Ewigkeit zurückgekehrt. Und jetzt will Gott durch seinen Heiligen Geist im Herzen eines jeden Menschen leben, der sich für ihn öffnet und der sich im Glauben mit ihm verbindet. Gott bietet uns seine Erlösung als Geschenk an, die er für uns erkauft hat am Kreuz als unser Opferlamm. Also, drei Dinge habe ich gesagt. Erstens, unser altes Leben, wir waren getrennt von Gott, wir waren tot. Zweitens, Gott hat in Jesus Vorsorge getroffen, damit wir wieder Leben haben können. Dritter Punkt ist, wir müssen darüber reden, wie das persönlich wird für uns. Unsere Erlösung, unsere Rettung aus unserer Schuld und Entfremdung von Gott beruht auf zwei historischen Ereignissen. Das erste ist was Jesus vor ungefähr 2000 Jahren am Kreuz für uns getan hat. Dass er ein perfektes, heiliges Leben für uns gelebt hat, dass er am Kreuz stellvertretend für meine Schuld gestorben ist und deine Schuld und dass er auferstanden ist. Zweite historische Ereignis ist unsere Entscheidung, das im Glauben für uns persönlich in Anspruch zu nehmen. Seht ihr, das ist wichtig. Und ich betone das immer wieder und ist mir egal, ob ich euch damit auf die Nerven gehe oder nicht. Weil das ist das, was ich nicht verstanden habe. Die 18, 19 Jahre, die ich in die Kirche gelaufen bin, das hat mir niemand erzählt. Wie es wirksam wird, was Jesus für mich getan hat. Du wirst nicht automatisch Christ, nur weil du in die Kirche rennst. Du wirst auch kein Auto, nur weil du in die Garage gehst. Das sind äußerliche Dinge. Du wirst nicht Christ, nur weil du in der christlichen Familie geboren bist. Oder weil du getauft bist oder konfirmiert bist oder irgendwelche Traditionen durchmachst. Es wird für dich wirksam, was Jesus für dich getan hat, wenn du es persönlich für dich annimmst. Das hatte ich früher nicht verstanden. Und es ist so wichtig, dass ihr das versteht. Gott ist ein Gentleman. Gott wird uns zu nichts zwingen. Gott möchte eine Liebesbeziehung mit uns haben. Und Liebe ist nur aus freiem Willen möglich, oder? Wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halten würde und sagen würde, sag mir, dass du mich liebst, dann würdest du es wahrscheinlich tun. Wir sagen, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber ist das wahre Liebe? Nein, natürlich nicht. Das wäre nicht echte Liebe. Echte, wahre Liebe ist freiwillig. Liebe braucht eine freiwillige, bewusste, persönliche Entscheidung. Es braucht eine bewusste Hingabe. Und deswegen hat Gott den Menschen eine Wahl gegeben, sich für ihn zu entscheiden oder gegen ihn zu entscheiden, ihn abzulehnen. Und Gott hat den ersten Menschen einen Baum als Entscheidungsobjekt gegeben und ihnen ein einfaches Gebot als Entscheidungsgrundlage gegeben. Gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von dem nicht. Das war die Möglichkeit, wo sie ihre Entscheidungsfreiheit ausüben konnten, wo sie sich für Gott oder gegen Gott entscheiden konnten. Für uns heute ist das Objekt für unsere Glaubensentscheidung Jesus und die Glaubensgrundlage ist sein Anspruch, unser Herr und Retter zu sein. Frage ist, was machst du damit? Eine Liebesbeziehung kommt nur aus freiem Willen zustande. Gott bietet uns Erlösung als Geschenk an. Aber ein Geschenk, von dem haben wir nur Nutzen, wenn wir es auch auspacken, oder? Wenn ich das Paket, was mir zugestellt wird, am Postamt liegen bleiben lasse und nicht auspacke, dann wird es mir nichts bringen. Ich muss es persönlich annehmen, ich muss es persönlich auspacken. Ein Scheck, den ich nicht einlöse, wird nicht wirksam. Gott hat uns in Jesus einen Scheck ausgestellt, der für unsere ganze Lebensschuld bezahlt. Doch damit der Scheck wirksam wird, muss ich ihn persönlich unterschreiben. Er wird nicht automatisch wirksam. Und so ist es auch mit unserer Erlösung. Gott bietet jedem einzelnen Menschen Erlösung an, Rettung von seiner Schuld. Das Opfer von Jesus am Kreuz für uns kann potenziell alle Menschen, die je gelebt haben, aus ihrer Schuld und ihrer Verlorenheit retten. Es hat unendlichen Wert. Im 1. Johannesbrief im Kapitel 2 heißt es, dass Jesus gestorben ist für die Sünden der ganzen Welt, für die Sünden aller Menschen, die je gelebt haben. Aber es wird nur wirksam für die, die es persönlich für sich in Anspruch nehmen. Und wie tun wir das? Wie unterschreiben wir diesen Scheck, den Gott für uns ausgestellt hat? Wir tun das durch Umkehr von unserem gottlosen, von unserem selbstgerechten, von Gott autonomen Leben und einer Neuausrichtung im Glauben auf Jesus Christus. Das hat Jesus gepredigt. Er hat gesagt, erstens tut Buße und zweitens glaubt an das Evangelium. Und dieser Glaube ist die offene Hand, die Gottes geschenkte Errettung annimmt. Dieser Glaube, wenn wir uns entscheiden, darauf zu vertrauen, dass Jesus uns von unserer Sünde rettet und uns in Beziehung mit Gott bringt. Wenn wir uns entscheiden zu glauben, dass sein Opfer für unsere persönliche Sünde war und es für uns persönlich annehmen. Wenn wir unsere stolze Selbstgerechtigkeit aufgeben und seine Gerechtigkeit, die Jesus uns anbietet, annehmen. Wenn wir nicht länger Selbstvertrauen, sondern unser Selbstvertrauen durch Gottvertrauen ersetzen. Wenn wir uns entscheiden, uns nicht länger selbst zu bestimmen, sondern unser Leben von Gott bestimmen zu lassen. Kurz zusammengefasst, wenn wir uns entscheiden, ihn, unseren persönlichen Herrn und unseren persönlichen Erlöser sein zu lassen. Wenn wir das tun, dann werden wir gerettet. Und rettender Glaube ist mehr als nur ein theologisches Fürwahrhalten von irgendwelchen Fakten. Es ist ein sich anvertrauen. Das ist biblischer Glaube. Ich muss mich Jesus anvertrauen. Es reicht nicht, wenn du in Seenot bist und dir die Wellen über den Kopf schlagen und du am Absaufen bist und ein Rettungsboot kommt daher. Es reicht nicht, wenn du sagst, ja, ich glaube, dass es sowas wie Rettungsboote gibt. Das richtige theologische Wissen, das langt nicht. Es langt auch nicht zu sagen, ja, ich glaube, dass die in das Boot einsteigen, dass die gerettet werden. Das langt auch nicht. Es braucht mehr, du musst selber einsteigen. Hast du das schon getan? Bist du schon in das Rettungsboot Jesus eingestiegen, das Gott dir anbietet? Hast du das schon getan? Und wenn nicht, du kannst es durch ein einfaches Gebet tun, indem du mit Gott übereinstimmst und sagst, ja Gott, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich nicht perfekt bin, dass ich autonom von dir gelebt habe, mein Leben selber bestimmt habe. Ich bekenne dir meine Schuld. Und ich glaube, dass Jesus für meine persönliche Schuld am Kreuz bezahlt hat. Ich glaube, dass es für mich war. Und ich möchte es jetzt persönlich für mich in Anspruch nehmen. Jesus, komm in mein Leben und rette mich. Und sei du jetzt mein Herr. Bestimme du mein Leben. Einfaches Gebet. Genaue Wortwahl ist nicht so wichtig. Gott kennt dein Herz. Was wichtig ist, dass du mit aufrichtigem Herzen betest. Dass du ehrlich meinst, was du betest. Und wir Christen, wir verwenden verschiedene Worte für diese Glaubensentscheidung. Wir sagen Bekehrung oder Lebensübergabe oder Jesus in unser Leben einladen. Im Wesentlichen geht es um eine persönliche Identifikation mit Jesus und dem, was er für mich getan hat. Ich vertraue nicht länger auf mich selbst, sondern auf Jesus allein für meine Erlösung und ich gebe mich ihm hin. Darum geht's. Ich bin nicht gerettet wegen mir, sondern wegen ihm. Ich habe es nicht verdient, zu Gott zu kommen. Gott nimmt mich nicht an wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Gott hat für mich verdient, was ich nicht verdienen konnte. Und das ist wunderbar. Ich bin echt dankbar dafür. Und Gott ist gut. Er gibt uns Entwicklungshilfe sozusagen auf unserem Weg zu dieser Entscheidung. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen von Natur aus so böse sind und so rebellisch sind, dass keiner Gott sucht. Wir sind von Natur aus blind. Und Jesus hat gesagt, niemand kann zum Vater kommen, wenn der Vater ihn erzieht. Aber wisst ihr was? Gott tut das. Gott zieht jeden einzelnen Menschen. Und vielleicht klopft er bei dir an heute, morgen an deinem Herzen und du fühlst dieses, ach, du weißt, das bist du. Und du weißt, du bist noch nicht in der rechten Beziehung mit Gott, dem Vater. Und du weißt, hoffentlich hast du erkannt, dass du es persönlich für dich in Anspruch nehmen willst. Und Gott klopft an. Er liebt alle Menschen. Und er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und er will sein Leben mit uns teilen. Und er begleitet uns von Anfang an mit seiner Gnade. Er öffnet uns die Augen. Ich denke, jeder von uns kann sich erinnern an Situationen in seinem Leben, durch die Gott dich angesprochen hat. Vielleicht war es das Wunder der Schöpfung, wo du gedacht hast, Mann, das ist so ein wunderbarer Plan hier, es muss an Gott geben. Vielleicht war es dein Gewissen, was dich überführt hat. Vielleicht hat dir irgendein Mensch von Jesus erzählt. Vielleicht hat dir jemand ein Traktat in die Hand gedrückt. Vielleicht hast du einfach so einen unerklärlichen Hunger nach Gottes Wort bekommen auf einmal. Aber Gott hat dich gezogen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und Gott spricht durch mich zu dir, durch sein Wort. Gott zieht uns zu sich. Aber trotzdem, letztendlich ist jeder Mensch mit der persönlichen Entscheidung konfrontiert ob er Ja oder Nein sagt dazu. Zu dem, was Jesus für ihn getan hat. Und eine Entscheidung für Jesus öffnet die Tür für Gott, dass er dich beschenken kann. Und wenn wir das annehmen, wenn wir uns bekehren, werden wir geistig lebendig. Und wir erhalten ein geistliches Leben, zusätzlich zu dem natürlichen irdischen Leben, was wir schon haben. Ein Leben in Beziehung mit Gott. Da findet diese Überweisung statt, unserer Lebensschuld auf Jesus und seines perfektes Lebens auf mich, auf mein Lebenskonto. Und dann ist das, was mich von Gott trennt, meine Schuld weg. Und ich kann Gemeinschaft und Beziehung mit ihm erfahren. Ich darf ein Kind Gottes werden. Und Gott nimmt durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben Wohnung. Er schenkt uns eine Beziehung mit sich, die man mit Worten gar nicht wirklich ausdrücken kann, die enger ist als jede andere Beziehung, die wir hier auf dieser Welt kennen. Deswegen verwendet die Bibel Bilder. Gott nimmt Wohnung in uns, in unserem Herzen, in unserem Innersten. Er kommt in unser innerstes Wesen. Das ist der Anfang einer wunderbaren, ewigen, immer tiefer und reifer werdenden Beziehung mit Gott. Errettet sein bedeutet in Beziehung sein mit Gott. Wir bekommen Anteil an dem ewigen Leben von Jesus. Errettet sein bedeutet, Jesu Leben zu teilen. Und es ist nicht unbedingt ein einfaches Leben, das christliche Leben, aber es ist ganz sicher eine Lebensqualität. Ein Leben in Beziehung mit Gott, das geprägt ist von Gerechtigkeit und von Friede und Freude im Heiligen Geist, sagen uns die Bibel. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. Johannes 10, 10. Okay, soweit, so gut für heute. Nächste Woche wollen wir mehr lernen über unser Leben in Jesus. Was wir durch Jesus haben. Heute haben wir ein Fundament gelegt. Und Leute, es ist nur sinnvoll, nächste Woche weiter zu studieren, wenn du Anteil hast an dem Leben, was Jesus dir gegeben hat. Sonst ist das alles das, worüber wir die nächsten Wochen reden werden, völlig irrelevant für dich, weil du keinen Anteil daran hast. Also ich möchte nochmal fragen, prüft in Stille am Ende unseres Gottesdienstes heute. Frag dich, kennst du Gott persönlich? Bist du in Beziehung mit ihm? Hast du Jesu Leben erfahren? Hast du jemals in deinem Leben Buße getan und dich wirklich bekehrt, ihn angenommen, ihn eingeladen, in dein Leben zu kommen? Wenn du es noch nicht getan hast, dann gibt Gott dir heute Morgen die Gelegenheit, es zu tun. Und wie gesagt, du kannst einfach dieses einfache Gebet beten, wo du ihn einladest. Und wir sind gerne für dich da, mit dir zu beten. Wenn jemand sagt, oh Mann, mir fehlen die Worte, komm nachher zu mir. Und ich bete gerne mit dir. Und wenn du es in deinem Herzen gebetet hast, dann sag jemandem anderen und gib ihm Zeugnis davon. Es ist wichtig, dass wir Jesus auch bekennen, öffentlich vor anderen. Und wie gesagt, in 3 Wochen werden wir eine Taufe haben. Das ist dann das öffentliche Bekenntnis, was die Bibel uns gibt, wo wir uns nochmal mit dem identifizieren, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du Jesus kennst heute Morgen, hast du Hunger, ihn besser kennenzulernen? Leute, lasst uns unser Herz vorbereiten für diese nächsten Wochen, wo wir die Bibel studieren und das studieren, was wir in Jesus sind und was wir in ihm haben. Dass wir wirklich das völlig ausnutzen. Ich bete, dass es unser Leben verändern wird, weil wir erkennen, dass wir Schmetterlinge sind und dass wir aufhören, am Boden rumzukriechen, wie unser altes Leben, und dass wir anfangen zu fliegen in dem neuen Leben, was Jesus uns geschenkt hat. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für das, was du für uns getan hast am Kreuz. Und ich bete, Jesus, heute Morgen, dass jeder das wirklich verstehen kann. Gott, ich habe so viele Jahre nicht kapiert. Vater, nimm jede geistige Blindheit weg. Lass uns verstehen, dass es für uns persönlich war und dass es eine persönliche Glaubensentscheidung braucht. Und schenk überführt sein von Sünde, wo das nicht da ist. Nimm Selbstgerechtigkeit weg aus unserem Leben. Und ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht persönlich kennt, dass das heute der Tag der Erlösung für ihn ist, wo er den Stolz aufgibt und vor dir auf die Knie geht und sagt, Jesus, ich brauche dich, komm in mein Leben. Und Vater, für die, die dich kennen, möchte ich beten, dass wir nicht stehen bleiben in unserer Beziehung mit dir, sondern dass wir es wirklich nutzen und dass wir wachsen und reifer werden und dich immer besser kennenlernen und immer mehr Jesus ähnlich werden in unserem Leben. Wirk in unserem Leben, Gott. Wir lieben dich, wir danken dir für das, was du für uns getan hast und wir beten dich an von ganzem Herzen. Sei du Gott in unserem Leben. Du bist der Einzige, der es wert ist und der es würdig ist, dass wir für ihn leben. Das sagen wir in Jesu Namen. Amen.